Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 30. November 2024. Es ist die Nummer 48 und im Handgalopp steuern wir, rasen wir auf Weihnachten zu. Schon jetzt meine allerbesten Wünsche in eine hoffentlich besinnliche Adventszeit, die das fürchterliche Antispektakel, das wir jetzt in der Politik erleben, durch ein paar schöne Momente hoffentlich privat für Sie auszugleichen vermag. Und wir bemühen uns ja auch bei der Weltwoche hier immer wieder Fluchtwege aus den Verstrickungen der Gegenwart zu offerieren. Unser Schwerpunktthema in unserem Deutschlandheft ist die frühere Kanzlerin Angela Merkel. Diese Woche, dieser Tage erlebt sie gewissermaßen eine Art politisches Comeback auf der öffentlichen Bühne. Man kann den Fernseher nicht einschalten, ohne dass sie irgendwo befragt wird oder auftritt. Sie hat eine Signierstunde gehabt, oder es waren mehrere Stunden in Berlin im Buchhaus Dussmann, und da sind die Leute Schlange gestanden. Stundenlang haben sie sich da eingereiht und die ganze Menschentraube windete, schlängelte und ringelte sich da über die unterschiedlichsten Etagen bis ganz an die Spitze, wo sich die Kanzlerin dann hinter einem Tisch verbarg und da eben ihre Widmungen und ihre Autogramme in die hingestreckten Bücher schrieb. Also so etwas wie die Sehnsucht nach der Merkelschen Zeit der Normalität, einer trügerischen und vielleicht auch eben etwas vermeintlichen Normalität, hat sich da sozusagen zurückgemeldet. Und wir befassen uns natürlich auch mit diesen Memoiren, mit diesen Lebenserinnerungen und mit dieser schillernden Politikerin, die jetzt viel mehr Irritationen und Emotionen auszulösen scheint als während ihrer Amtszeit. Damals flogen ihr ja die Sympathien und die Mehrheiten nur so zu. Jetzt im Rückblick haben alle das Gefühl, Merkel sei eigentlich eine Fehlbesetzung gewesen. Nicht alle hatten das Gefühl, ich muss hier präzis bleiben, aber doch eine vernehmliche Zahl von Leuten treten auf, die sehr, sehr kritisch sind, nicht zuletzt auch in ihrer Partei. Ungeachtet all dessen ist Angela Merkel ein politisches Phänomen. Sie hat es geschafft, 16 Jahre lang in der dünnen, ja fast tödlichen Höhenluft der Politik zu überleben. Sie ist immer wieder gewählt worden. Also sie hat machttaktisch Maßstäbe gesetzt in der Bundesrepublik. Aber man fragt sich jetzt natürlich, wofür steht diese Zeit eigentlich? Helmut Kohl, ihr Förderer, dem sie dann allerdings auch das Messer in den Rücken geschoben hat, man muss es so prosaisch ausdrücken, Helmut Kohl, der hat Deutschland die Wiedervereinigung gebracht, zumindest die Wiedervereinigung vollzogen. Die ist ja auch von den Großmächten aufgegleist worden, allem voran von Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ich glaube, Helmut Kohl hat sehr vieles richtig gemacht. Er hat den Mantel der Geschichte gepackt. Dann Gerhard Schröder, der nicht so lange im Amt geblieben ist als Kohl und Merkel, aber vielleicht eine der wichtigsten Reformen angezogen hat damals, als er die Geschäfte führte in Berlin, als sozusagen ja erster richtiger Berliner Hauptstadtkanzler. Davor war man ja vor allem noch in Bonn unterwegs gewesen. Dieser Gerhard Schröder ist sicherlich in Erinnerung zu behalten für seine Agendapolitik, für diese sehr mutige Wirtschaftsreformpolitik, die die Wirtschaft Deutschlands damals gerettet hat, vor dem Abgrund bewahrt, der kranke Mann Europas, wie es damals hieß, und auch seinen Widerstand gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, die strategische Autonomie zusammen mit Frankreich, auch schon unterstützt davon Russland, etwas im Hintergrund damals der Langzeit ewige Präsident Putin, da hat Gerhard Schröder natürlich auch entsprechendes geleistet und Spuren hinterlassen. Was ist denn die eigentliche Lebensleistung von Kanzlerin Angela Merkel, außer der Tatsache, dass sie es virtuos geschafft hat oder eben auch nicht virtuos? Es wirkte ja eigentlich sehr ja, alltäglich, unspektakulär, wie sie da diese Mehrheiten organisiert hat, sozusagen eine Charismatikerin des Nicht-Charismas. Ja, was bleibt von dieser Kanzlerin? Ist es ihre allseits gelobte Ruhe während der Finanzkrise? Ist fast schon etwas in den Hintergrund gedreht, man kann sich nicht so recht daran erinnern. Dann, ja, die Kernenergie Überwindung sozusagen, der Ausstieg aus der Atomenergie, das wird heute als Fehler beurteilt, und dann natürlich super kontrovers da die Migrationspolitik, die ebenfalls heute in einem sehr, sehr kritischen Licht gesehen wird. Ja, wofür steht denn eigentlich die Angela Merkel? Und das scheint sie sich vielleicht auch selber zu fragen, und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum die Kanzlerin ein Buch von über 700 Seiten geschrieben hat, ein Großgemälde mit allen möglichen Kindheitsdetails, ein riesiger Sinnzusammenhang, aus dem sozusagen die tiefere Bedeutung dieser Kanzlerschaft vielleicht abzuleiten wäre. Möglicherweise hat sie selber auch versucht, vor sich selber gewissermaßen das zu rechtfertigen. Über solche Fragen denken wir nach, bilanzieren wir verschiedene Autoren, Ralf Schuler, Cora Stephan, Annabel Schunke, und ich bin dabei. Merkels Memoiren, alles ist Tragik, der Rest ist Rechtfertigung. Ich kann Ihnen das hier zeigen auf meinem iPad-Bildschirm, hier etwas in einer steilen Perspektive zu erkennen, da die klassische Pose der Kanzlerin, fast etwas gefriergetrocknet, wirkend die Coolness hier dieser Politikerin, die heute zu einer Reizfigur geworden ist. Alles ist Tragik, der Rest ist Rechtfertigung. Die Bewegung, eine persönliche Geschichte der deutschen Linken seit 1968, Jörg Friedrich mit einem umwerfenden Essay. Man könnte das auch etwas zupackender betiteln, aber der Autor hat sich hier sehr vorsichtig ausgedrückt. Ja, es ist natürlich auch eine Beschreibung, wie diese 68er-Bewegung Deutschland, sagen wir es etwas krass, ins Elend geritten hat. Also es geht ein bisschen auch in diese Richtung. Natürlich wird er auch der Vielfältigkeit dieser Bewegung gerecht, aber es ist schon auch ein kritisches Fazit, das da von einem direkt Beteiligten und auch Protagonisten gezogen wird. Trump ist Europas bester Freund. Der Historiker Victor Davis Hanson räumt mit Vorurteilen auf. Dann die neue Kolumne Alice Weidel, die Oppositionsführerin der zweitstärksten Partei. Ja, wir geben ihr eine Plattform, das wäre ja in Deutschland, glaube ich, unmöglich. Das ist völlig außerhalb des Spektrums, und das zeigt vielleicht auch etwas das Problem in der Bundesrepublik, dass hier die Demokratie mit Brandmauern teilweise außer Kraft gesetzt wird, und das ist aus Schweizer Sicht, sehen Sie es uns nach, etwas Merkwürdiges. Und auch in der Schweiz gibt es viele Leute, die mit großem Interesse, nicht nur mit Zustimmung, aber mit großem Interesse verfolgen, was diese Alice Weidel macht. Und ich kann Ihnen sagen, die imponiert sehr vielen Leuten, auch mir, für ihren Mut, für die Beständigkeit, wie sie hier diese oppositionelle Rolle spielt. Und vielleicht hat man sich in Deutschland etwas zu sehr einlullen lassen von den Merkelschen Ansagen der alternativlosen Politik. Nein, Politik, Demokratie ist eben nie alternativlos. Da gibt es immer eine Auswahl. Und wo es keine Auswahl mehr gibt, da haben Sie keine Demokratie mehr. Da haben Sie dann eben die Autokratie, die Despotie oder die Diktatur. Dann der große Schriftsteller Leo Perutz, der bewundert wurde unter anderem von Ian Fleming, dem James-Bond-Erfinder, in einer Würdigung von Daniel Kehlmann, dem bedeutenden deutschen Schriftsteller. Das ist ein Schwerpunktthema in unserem Feuilleton. Daniel Kehlmann würdigt den großen Leo Perutz. Das ein Ausschnitt aus dem Programm der Weltwoche für Deutschland. Schenken Sie sich diese Weltwoche, sich und Ihren Freunden, Bekannten oder denen, die das wünschen, die Weltwoche zu Weihnachten. Ein interessantes, hoffentlich horizonterweiterndes Geschenk mit dem schweizerischen Blick, auch mit dem schweizerischen Wohlwollen auf Deutschland betrachtet. Wir haben ja den Vorteil, dass wir uns nicht zu sehr in diese Schützengräben der Politik hineinstürzen müssen, sondern wir können das Ganze etwas, ja, wie Zaungäste von außen betrachten, auch mit allen Unzulänglichkeiten, die selbstverständlich ein schweizerischer Blick auf ihr Land mit sich bringt. Aber diese Unzulänglichkeiten können vielleicht eben auch erhellend sein, können produktiv sein. Deshalb bilden wir uns ein, dass das vielleicht auch den deutschen Lesern etwas bringen kann. Nein, das ist jetzt etwas sehr defensiv formuliert. Es interessiert uns vor allem, es ist auch für uns eine Expedition, und als Schweizer nehmen wir selbstverständlich Anteil an den Entwicklungen in Deutschland, denn Deutschland ist ein wichtiges Land, Deutschland ist ein Wirtschaftsmotor, Deutschland hat einige Probleme, nichts davon ist unlösbar, aber die Diskussion darüber bekräftigt und beschäftigt natürlich auch die Schweiz. Und viele Fehler, die sie in Deutschland machen, die machen wir leider in der Schweiz auch nach. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit der Bundesrepublik ganz etwas Wichtiges. Und ich glaube, das gilt auch für Österreich. Wir sind unabhängige Länder. Wir haben eine Sprachgemeinschaft sozusagen mit unterschiedlichen Dialekten. Und es gibt da Differenzen, aber es gibt eben auch große Gemeinsamkeiten. Und am Ende des Tages ist die deutsche Sprache auch eine schöne Sprache und ist doch wunderbar, wenn wir da etwas stärker miteinander interagieren, uns miteinander auseinandersetzen. Auch das ist gewissermaßen Teil des Weltwoche-Anspruchs hier, des publizistischen Verständigung und Verständnis zu schaffen über Landesgrenzen hinweg. Vielen herzlichen Dank, das war's für heute mit der Vorschau. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns spätestens wieder am nächsten Montag bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, selbstverständlich, gut gelaunt. Bis bald.